Ja, guten Morgen miteinander. Ihr kennt mich, ich muss mich nicht vorstellen. Und ihr wisst auch, dass ich nicht Schweizerdeutsch spreche. Ich wüsste auch nicht Bündnerdeutsch oder Bernerdeutsch oder was auch immer. Es ist einfach etwas mit Österreichisch und etwas mit Hochdeutsch. Ich kann nicht erwarten, dass Sie sich an den ersten Teil dieser Predigt erinnern. Es war Ende Juli, etwa 2,5 Monate her. Der Titel der Predigt war, schauen wir mal, ob das geht. Ja, wunderbar. Der Titel der Predigt war, ich danke meinem Gott für euch. Also der Apostel Paulus dankt Gott für die Gemeinde der Philipper. Das ist der Zusammenhang. Grundlage für die Predigt war der Brief an die Philipper, Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Man kann diese Predigt auf der Homepage der FEG Bülach herunterladen. Der relativ kurze Philipperbrief insgesamt, der hat nur in Anführungszeichen 4 Kapitel, wird, wie damals erwähnt, auch der Brief der Freude genannt. 13 Mal spricht Paulus in diesem Brief über Freude. Und dieses Thema der Freude durchzieht das Schreiben wie ein roter Faden. Und ich glaube, die beiden Begriffe Freude und Dankbarkeit haben schon etwas miteinander zu tun. Und Max hat bereits erwähnt, eben die Dankbarkeit, nicht? Auch der gleiche Paulus hat ja gesagt, er hat nicht gesagt, sei dankbar für alle Dinge. Das würde uns überfordern. Aber er sagt, sei dankbar in allen Dingen. Und das ist kein Wortspiel, sondern das, wir werden das auch heute in der Predigt noch sehen. Es geschehen Dinge, es laufen Sachen ab. Ich spreche es nicht, ich weiß zu wenig über die Geschehnisse in eurer Gemeinde. Aber es laufen Dinge ab, wo man im Nachhinein dann feststellt, ja, hier ist Gottes Hand am Wirken. Der bekannteste Vers aus diesem Philipperbrief heißt, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch, Philipper 4,4. Also, der Paulus ermutigt die Gläubigen in Philippi, trotz ihrer äußeren Umstände, sich alle Zeit zu freuen. Diese Freude kommt aus einem Herzen, das seine Zufriedenheit nicht von den Lebensumständen abhängig macht, sondern sich auf die Gewissheit gründet, dass Gott alles im Leben seiner Kinder zum Besten steuert. Und das möchte ich auch in eure Situation hineinsprechen. In der Gewissheit, dass Gott alles im Leben seiner Kinder zu ihrem Besten steuert. Der erste Abschnitt nach der Einleitung des Philipperbriefes hat den Titel Die Freude triumphiert über das Leiden. Dieser Abschnitt umfasst im ersten Kapitel die Verse 1 bis 18. Das gibt thematisch eine Einheit. Um die Möglichkeit zu haben, alle wesentlichen Aspekte aus diesem Abschnitt, also Verse 1 bis 18, zu beleuchten, habe ich mich entschlossen, diesen Abschnitt in 2 Predigten abzuhandeln. Ich möchte ganz kurz ein paar Blitzlichter als Rückblick auf diesen ersten Predigtteil geben. Ich möchte euch aber nicht langweilen damit, für die, die das damals auswendig gelernt haben. Dankbarkeit und Freude durch Fürbitte. Paulus dankt Gott, indem er Fürbitte tut. Er sagt, Zitate gebe ich jetzt, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke. Das war ja der Titel auch der Predigt, nicht? Ich danke meinem Gott für euch. Indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freude Fürbitte tue. Dankbarkeit wegen der Gemeinschaft im Evangelium. Das gilt auch für uns. Dankbarkeit für die Gemeinschaft im Evangelium. Er freut sich im Vers 5 wegen eurer Gemeinschaft im Evangelium. Er sagt, die Errettung beginnt bei Gott und wird vollendet bei Gott. Er sagt, ich danke meinem Gott in meinen Gebeten, weil ich davon überzeugt bin, dass der, der das gute Werk unter euch angefangen hat, es auch vollenden wird, bis an den Tag Jesu Christi. Anteil am Evangelium haben und an der Verteidigung des Evangeliums. Und das ist auch unsere Aufgabe. Paulus liebt diese Philipper-Gemeinde. Wir haben gehört, warum, und wir werden es auch heute wieder hören. Er wertschätzt ihre Gemeinschaft am Evangelium und schreibt in Vers 7 damals weiter, es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, denn ihr seid alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums habt ihr Anteil gehabt an der Gnade. Ein vorletzter Punkt noch, die Loyalität der Philipper. Paulus war ein Mann mit Herz und viel Liebe. Er hatte Sehnsucht nach seinen Glaubensgeschwistern und er schämte sich dessen nicht. Und so schreibt er im nächsten Vers, im Vers 8, schreibt er, denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt hat, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und noch ein letzter Erinnerungspunkt. Die Fürbitte des Paulus im Abschluss dieses ersten Teiles um Liebe und Erkenntnis. Und ich bitte euch, achtet darauf, was Paulus in diesen drei Schlussversen vom letzten Mal schreibt. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Nicht wahr? Das ist der Wunsch, das ist die Bitte des Paulus für die Gemeinde der Philipper. Geistliches Wachstum, geistliche Reife und um in den Charakter Jesu Christi hineinzuwachsen. Soweit der Rückblick auf den ersten Predigtteil. Der heutige Predigttext nun also aus Philipper 1, die Verse 12 bis 18. Lese die vor. Ihr wisst schon, nachdem man das alles aus dem Computer runterladen kann, muss ich die Bibel nicht zwingend aufschlagen. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, also er meint hoffentlich auch die Schwestern, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um Jesu Christi Willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden, ohne Furcht. Einige verkünden zwar Jesus Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Die einen verkündigen Christus aus Selbstsucht und nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch mehr Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in der Wahrheit, Christus verkündigt. Und dafür freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Also wenn mit dem Vorlesen dieses Abschnittes schon alles erledigt wäre, dann müsste ich ja nicht hier stehen. Es ist eine derartige Fülle von Wünschen, Bitten, Informationen, dass es sich wirklich lohnt, das auseinanderzunehmen. Nicht, weil die Christen in Philippi, die waren besorgt um Paulus. Ihr Gemeindegründer und ihr geistlicher Vater, der Apostel war in Rom in Gefangenschaft. Die Philipper fürchteten um sein Wohlergehen. denn wie auch Max schon angedeutet hat, das Urteil über ihn war noch nicht gesprochen. Ihm drohte die Todesstrafe. Da gibt es ja noch die Apostelgeschichte. Und ich denke, es ist immer wert, dass man sie parallel betrachtet. Dort wird berichtet im Kapitel 28, Vers 16, dass es Paulus gestattet wurde, in gewisser Weise für sich selbst zu bleiben. Allerdings mit einem Soldaten, der ihn bewachte. Es heißt wörtlich, als wir aber nach Rom kamen, übergab der Hauptmann die Gefangenen dem Obersten der Leibwache, Paulus aber wurde gestattet, für sich zu bleiben mit dem Soldaten, der ihn bewachte. Also ich schaue noch relativ viel Krimi, das gebe ich gerne zu, aber da lernt man ja auch etwas. Man lernt nämlich daraus, und ihr wisst das vielleicht vom Fernsehen, wie das ist. Also wenn der Polizist dem Verbrecher Handschellen anlegt und den Verbrecher an sich kettet, dann hängt ja nicht nur der Verbrecher am Polizisten, sondern auch der Polizist am Verbrecher. Ich glaube nicht, dass Paulus an den Soldaten gekettet war, aber der Soldat war immer bei ihm. Also nicht nur Paulus erlebte die Einschränkungen, sondern auch der Soldat. Zwar nur immer für eine gewisse Zeit. Also sie warfen den Paulus nicht mit gewöhnlichen Kriminellen ins Gefängnis. Stattdessen kam Paulus in eine Art Hausarrest, war aber dennoch in Ketten. Also nicht an den Soldaten gekettet, aber er war in Ketten. Einigen Besuchern sagte er, Apostelgeschichte 28, 20, denn um der Hoffnung Israels willen trage ich diese Ketten. Er war somit kein Gefangener mit Privatsphäre, sondern 24 Stunden überwacht. Und wenn es nach römischer Sitte alle 6 Stunden einen Wachwechsel gab, dann waren über den Tag verteilt 4 verschiedene Soldaten bei ihm, die ihn bewachten. Aber eben nicht nur bewachten, sondern ihn miterlebten. Sie haben mitgehört, was er mit den Besuchern sprach und wie er betete. Und es waren ja auch nicht jeden Tag die gleichen 4 Soldaten, sondern immer wieder andere. Und so war im Laufe der Zeit eine größere Menge Soldaten mit, bei und um ihn. Denn er hatte ja die Freiheit, Menschen zu empfangen und ihnen das Evangelium zu predigen. Dies tat er trotz seiner Einschränkung mit Hingabe, wie es in Apostelgeschichte 28, 23 berichtet wird. Nachdem sie ihn nun einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge. Also das war offensichtlich sein Hausarrest. Jenen legte er vom Morgen bis zum Abend in einem ausführlichen Zeugnis das Reich Gottes dar und suchte sie zu überzeugen von dem, was Jesus betrifft, ausgehend vom Gesetz Mose und von den Propheten. Also Paulus hatte nicht die Freiheit, zu den Menschen zu gehen, aber sie durften zu ihm kommen. Dennoch waren seine Einschränkungen immens. Ich meine, Paulus, wir kennen ja seine Briefe, wir kennen seine Missionsreisen. Nicht wahr? Paulus war es gewohnt zu reisen, Gemeinden zu gründen, sie zu besuchen und sie zu betreuen. Nun aber war er um Jesu Christi willen seiner Freiheit beraubt. Er wurde rund um die Uhr bewacht und eben er hatte keine Privatsphäre. Lange Zeit haben die Philipper nichts von ihm gehört. Und als er ihnen dann endlich schrieb, was war der Grundtenor seines Briefes? Freude. Er schreibt in Vers 4, ich tue mit Freuden Fürbitte. Das war letztes Mal, nicht? Bei der ersten Predigt. Dann heute, ich freue mich, ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Oder so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Philipper 2, 17. Und der schon erwähnte Vers, berühmte Vers, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Wie kann es sein, dass Paulus sich freute? Er tat es, weil seine Freude von den äußeren Umständen unabhängig war. Hätte er seine Zufriedenheit von irdischen Dingen abhängig gemacht, dann wäre er nicht glücklich geworden. Weder Besitztümer noch seine Freiheit konnten Quellen seiner Freude sein. Er hatte sie ja nicht. Sein Glück stand auf einem anderen Fundament. Er schreibt an die besorgten Philipper im heute betrachteten Text: Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Also das ist das, was Paulus schreibt und was ich euch heute weitergeben möchte. Er ist gefangen, kann nicht umherreisen, aber dennoch oder vielleicht sogar deswegen verbreitet sich das Evangelium in Rom, weil ihn so viele Leute hören müssen. Paulus ist wichtig, dass die Gläubigen verstehen und erkennen, dass Gott trotz Fesseln und Gefangenschaft am Wirken ist. Worauf basiert also seine Freude? Sie war verankert im Evangelium, denn er freute sich, dass sein persönlicher Nachteil der guten Nachricht vom Wort Gottes förderlich war. Seine Freude war das Evangelium. Er schreibt später, dass Christus sein Leben ist, im Vers 21. Er konnte seine Situation mit Freude ertragen, weil er eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus hatte und ihm die Bedeutung des Evangeliums bewusst war. Er wusste um die Vergebung seiner Sünden, obwohl die schrecklich und groß waren. Durch seine Verfolgung der Christen, seine Anzeigen, gab es viele hingerichtete Christen und das war seine Sünde. Aber dennoch wusste er, dass er einen Heiland hat, der ihn annahm trotz seiner Sünden. Er wusste über die Rettung aus Gnade durch den Glauben. Ihm war klar, dass er nicht mehr Sklave der Sünde war. Er liebte die Wahrheit des Erlöserwerks Christi am Kreuz. Er wusste um seine Zukunft in der Herrlichkeit bei Gott. Seine Passion, seine Hingabe galt der Verbreitung der guten Nachricht von Jesus Christus. Und deswegen lenkt er die Aufmerksamkeit der Philipper auf das Wesentliche. Er schreibt ihnen sinngemäß: Schaut, es geht doch im Wesentlichen nicht um mich und nicht um euch, sondern es geht schlussendlich um die Verherrlichung des Namens Jesus. Die Förderung des Evangeliums, also der Titel meiner heutigen Predigt, lag ihm zuallererst am Herzen. Sein Anliegen war, dass Jesus Christus gepredigt wird, wann und wo das immer geschah. Und da wurde sein Herz mit Freude erfüllt. Er vertraute darauf, dass Gott den besten Weg zur Verbreitung des Evangeliums wählte, indem er ihn in Ketten legte. Verstehen Sie, dass Gott den besten Weg zur Verbreitung seines Evangeliums wählte, indem er ihn in Ketten legte. Da stellt sich natürlich die Frage: Wofür setzt du dich zuallererst ein? Was treibt dich an? Was trägst du auf dem Herzen? Wovon machst du deine Freude abhängig? Und die Verbindung mit dem Wort Dankbarkeit ist immer bewusst, oder? Wovon machst du deine Dankbarkeit abhängig? Für Paulus war die Sache klar. Es ist das Evangelium, die Predigt von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Paulus gibt Beispiele, wie seine Fesseln für Christus der Verbreitung des Evangeliums gedient haben. Er schreibt: Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, dass das, was mit mir geschehen ist, sich viel mehr, also ja, anders als erwartet, nicht? Viel mehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass die ganze kaiserliche Kaserne davon Kenntnis erhielt, dass das bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Wie konnte es ja geschehen? Wir haben schon was gehört, dass Jesus in der kaiserlichen Kaserne zu Rom unter den Wächtern bekannt wurde. Dieselben Wachen, die Tag und Nacht an Paulus, oder nicht an Paulus gekettet, aber den Paulus in Ketten bewachen mussten, die waren es, die seine Predigt hörten. Die waren es, die sein Leben sahen. Und genauso wenig wie Paulus fliehen konnte, konnten auch sie nicht vor ihm fliehen. Sie mussten sich anhören, was er zu sagen hatte. Sie waren dabei, wenn er Besuch hatte. Er nahm alle auf, die zu ihm kamen. Und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Physisch in Fesseln, aber geistlich aktiv. So hörten auch die Wachen eben die Predigten und die Lehre des Apostels. Sie sahen aber auch sein persönliches Glaubensleben, also nicht nur die Rede, sondern auch sein persönliches Verhalten. Sie beobachteten seine Gebete, sie hörten seine Gebete, sie hörten, wie er mit Freunden trotz Ketten Fürbitte tat und Gott dankte für die Philipper und viele andere Christen. Sie sahen seinen Charakter und sie wussten, wie er mit ihnen umging. Sicher beteten die Christen, dass auch im Haus des Kaisers, des Römischen Reiches, die Nachricht vordringen möge. Die Apostelgeschichte berichtet darüber, wie sich das Evangelium von Jesus Christus in der Welt ausbreitete. Es begann mit einer kleinen Schar von verängstigten Jüngern in Jerusalem. Nach Christi Kreuzestod, nach seiner Auferstehung, nach der Zeit, wo er unter ihnen weilte. Aber die hatten Angst, die hatten Sorge und waren, wie soll denn das weitergehen? Aber ausgestattet mit der Kraft des Heiligen Geistes lief diese Nachricht von Jesus Christus von Jerusalem aus nach Judäa, Samaria, nach Galatien, Kleinasien, Mazedonien bis zur Welthauptstadt Rom. Und hier schien nun die Verbreitung durch Paulus zum Beispiel zu einem Ende gekommen zu sein. Die Philipper waren traurig. Ihr Apostel lag in Ketten. Aber Gott war noch lange nicht mit seinem Latein am Ende. Das erste Beispiel. Die Wachen, die aussahen, als würden sie das Evangelium stoppen können, erwiesen sich im Gegenteil als Sprachrohr des Evangeliums. Gott drehte die Sache einfach um. Die Botschaft kam nun doch bis in das Haus des Kaisers, denn am Ende des Briefes schreibt Paulus dies, also am Ende des Philipperbriefes, was wir heute nicht betrachten eigentlich. Grüßt jeden Heiligen in Jesus Christus, sagt er. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind, also bei ihm in Rom. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Schreibt er ihnen. Also, die aus dem Haus des Kaisers. Das Evangelium ist unaufhaltsam und gelangte bis ins Haus des Kaisers. Und das zweite Beispiel, und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Also, bevor Paulus in Fesseln war, schienen die Gläubigen nicht so wahnsinnig mutig gewesen zu sein. Ich meine, der Paulus hat ja gepredigt, der Paulus ist herumgereist, also warum sollen wir da viel tun? Aber jetzt sahen sie, dass Paulus selbst in der Gefangenschaft, dass das dazu führte, dass sich das Evangelium ausbreitete. Deshalb legten sie ihre Scheu ab. Da Paulus nicht mehr in der Öffentlichkeit auftreten konnte, also er konnte Besuche empfangen, aber er konnte nicht raus und am Platz reden, waren sie gefordert, nämlich die Gläubigen, die Philipper. Und sie taten es. Erinnern uns an Jesus, sagt in Matthäus 16, 18 zu Petrus, da habe ich auch einmal eine Predigt haben dürfen bei euch. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Paulus weiß, dass das Evangelium unaufhaltsam ist. Es kann nicht gestoppt werden, nur weil der große Apostel jetzt aus dem Verkehr gezogen wurde. Gott baut seine Gemeinde. Und deshalb schlägt Paulus nicht die Hände über den Kopf zusammen und ist verzweifelt. Nein, er vertraut seinem Herrn, dass er Sorge trägt, dass die Botschaft verkündigt wird. Und das macht Paulus Freude. Und das sollte auch dir persönlich Mut machen. Kennt mich ja fast bei jeder Predigt, erwähne ich das. Es ist nicht nur wichtig zuzuhören und die Worte ins Herz kommen zu lassen, sondern herauszulesen aus einer Predigt, was heißt das für mich selber? Nicht für meine Nachbarn und für meine Mutter, sondern was heißt das für mich selber? Es kann ja sein, dass du sagst, ich habe keine Gabe zu reden. Ich habe keinen Mut zum Zeugnis. Die Familie, die sind ja sowieso dagegen. Und das Evangelium wird ja in unserer Zeit abgelehnt. Aber lass du dich nicht beirren. Das Evangelium geht seinen Weg und geht auch dank deinem Zeugnis seinen Weg. Der Paulus freut sich, obwohl sich vieles in seinem Leben gegen ihn gewandt hat. Er ist gefangen in Ketten für Christus, 24 Stunden bewacht. Er kann nicht reisen, Gemeinden gründen und Christen vor Ort stärken. Und dennoch ist er sich sicher, dass in allem Gott Gutes wirkt. Er sagt in Vers 18, ich freue mich. Während er in Gefangenschaft ist, werden viele Menschen ermutigt, das Evangelium zu predigen. Und er sagt, dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Philipp 1, Vers 14. Nun, diese von mir beschriebenen Motivierten, also eben die meisten der Brüder des Herrn, das Wort zu reden ohne Furcht. Nicht? Diese Gruppe teilt sich aber in zwei Untergruppen auf. Predigt aus Neid. Diese Männer taten das, was ihnen verwehrt war, aber taten das, was dem Paulus verwehrt war. Aber leider taten sie es nicht alle aus reinem, gutem Herzen, sondern manche aus Neid, Eifersucht, Selbstsucht, Streitsucht. Paulus sagt in Vers 16, sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Ich meine, als ob seine Ketten nicht schon genug waren, ob er nicht schon genug Probleme hatten. Diese Männer waren neidisch auf Paulus. Ihre Motivation war, ihn zu diskreditieren. Aber auch sie konnten ihm nicht die Freude rauben. Und jetzt passt gut auf. Diese Männer aus Neid, diese Männer waren aber bezüglich ihres Glaubens und dem Inhalt ihrer Predigt auf einer Wellenlänge mit Paulus. Diese Männer vertraten keine Irrlehren. Sie verbreiteten das Evangelium wortgetreu. Sie verbreiteten keine Irrlehre. Hätten sie das getan und das Evangelium verdreht, dann wäre Paulus ganz direkt und unmissverständlich gegen sie eingeschritten, wie er das an vielen anderen Stellen getan hat. Stichwort Galater. Aber also die Aufgabe des Paulus war, zu predigen und gleichzeitig falsche Lehren aufzudecken und ihnen entgegenzutreten. Er sagt, ich bin zum Verteidigen des Evangeliums bestimmt. Vers 17. Die Männer, von denen Paulus hier in den Versen 15 bis 18 berichtet, fallen nicht in die Kategorie von Irrlehren, denn sie predigen Christus. Sie waren seine Predigerkollegen, sie hatten dieselbe Botschaft und dennoch wollten sie ihm schaden. Der Inhalt ihrer Predigt stand nicht zur Debatte, sondern ihre Motivation. Auf was waren sie neidisch? Und Paulus schweigt sich darüber aus. Ich denke, er wird sich und diesen Fall nicht zum Thema machen, sondern den Philippern berichten, dass auch die böse gemeinten Attacken von Kollegen ihm nicht seine Freude rauben konnten. Dem Heiligen Geist hat es gefallen, uns diese Ereignisse im Wort Gottes festzuhalten. Also wir erfahren von diesen Neidern. Oder da ist aber auch eine Botschaft für uns darin enthalten. Gott interessiert sich nicht nur für den Inhalt unserer Predigt und für den Inhalt unserer Zeugnisse, sondern auch für die Motivation unseres Herzens. Gott interessiert nicht nur die Gabe des Predigens, des Leitens, des Singens und des Musikspielens. Nein, ihn interessiert die Herzenshaltung, die nicht immer so gleich offensichtlich ist. Und eben diese Motivation, die legt Gott hier im Kapitel 1 offen. Diese Männer sahen sich selbst in einem gewissen Kampf mit Paulus und wollten ihn mit schlechtem Gerede und Kritik fertig machen. Sie wollten seinen Fesseln, wie er sagt, noch mehr Bedrängnis hinzufügen. Aber Paulus freut sich. Paulus freut sich. Hauptsache, Christus wird verkündigt. Nicht, was diese Neider gegen ihn vorbrachten, wissen wir nicht. Da hält sich Paulus fein zurück. Es kann sein, dass manche über die Ursache seiner Gefangenschaft spekulierten. Das wäre denkbar. Vielleicht meinen sie, eine geheime Sünde hat ihn dorthin gebracht und in Fesseln gelegt. Andere meinten vielleicht, dass er nicht genügend Glauben und geistige Kraft hatte, um den Ketten zu entkommen, was immer es war. Es muss ihn geschmerzt haben. Seinen Fesseln wurde einfach noch mehr Bedrängnis hinzugefügt. Kurz vor seinem Tod schreibt er Timotheus aus Rom und berichtet über seine erste Verteidigung. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. Es kann, wie wir hören, sehr einsam werden um treue Diener Gottes. Aber selbst wenn sich Menschen abwenden, die dich enttäuschen, die sogar Verleumdungen aussprechen, weil du im reinen Herzen den Namen des Sohnes Gottes verkündigst, selbst wenn das passiert, wird deine Freude nicht weichen, wenn sie auf Jesus basiert. Aber ich freue mich, sagt er. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Merken wir den Unterschied. Wenn wir unsere Hoffnung auf Menschen setzen, dann werden wir früher oder später enttäuscht. Das ist die Erfahrung. Und unsere Freude über die Gemeinschaft, die wird schwinden. Und stattdessen macht sich Groll und Ärger bereit. Wenn wir aber all unser Streben auf die Verkündigung und Verbreitung des Evangeliums setzen, dann setzen wir unsere Hoffnung einzig und allein auf Jesus Christus. Und dann werden wir nicht enttäuscht, denn Jesus ist treu. Das haben wir von denen gehört, die aus Neid predigen. Und jetzt kommen die schönen, guten. Predigt aus Liebe. Aber es waren da auch andere Männer, die aus einem guten Herzen verkündigten. Und ich habe das vorhin gelesen. Einige verkünden zwar Jesus aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Jene verkündigen das aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Diese andere Gruppe, die hat eine gute Gesinnung. Sie traten nicht für ihre eigene Agenda auf, sondern sie hatten die Förderung des Evangeliums im Sinn. Und eben das sollte unser aller Motivation im Dienst der Gemeinde sein. Arbeiten wir unter Anerkennung willen, dass die anderen, oh, wie gut der Klavier spielt, wie gut der reden kann. Arbeiten wir mit, weil es sich so gehört. Haben die Eltern schon gemacht, das mache ich das auch. Geben wir Zeugnis, um vor anderen Christen gut darzustellen. Es ist einfach so, wenn jemand aus Neid und Streitsucht predigt oder dient, dann tut er das nicht aus Liebe. Da schließt sich gegenseitig aus. Du kannst der beste Redner und der größte Wohltäter sein. Du kannst der angesehenste Diener in deiner Gemeinde sein. Tust du es aber nicht aus Liebe, so ist das zu nichts Nütze. Wen liebten die Philipper? Natürlich liebten sie Jesus und sein Wort, aber der Kontext macht klar, dass sie auch Paulus liebten. Er sagt, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Also die Leute in Philippi, die vermuteten weder Sünde noch geistliche Schwäche noch Unglaube hinter seinen Ketten, sondern sie wussten, warum Paulus gefangen war. Er war gefangen zur Verteidigung des Evangeliums, so paradox das eigentlich klingen mag. Und von dieser Unterstützung der Philipper zu wissen, das tat dem Paulus wohl. Wenn doch nur Christus verkündet wird. Es gibt nur eins, das ihm wichtig ist. Wie immer auch das Evangelium gepredigt wird, aus einem heuchlerischen Herzen mit bösen Motiven oder aus einem reinen Herzen mit guten Absichten. Hauptsache, Christus wird korrekt, das ist wichtig, korrekt verkündigt. Er kämpft gegen jede, die falsche Lehren predigen. Aber von denen ist im Philipperbrief keine Rede. Er freut sich allerdings auch nicht über jene, die Christus zwar korrekt verkündigen, aber wo sündhafte Motive dahinter stehen. Er freut sich aber, wenn Christus korrekt gepredigt wird. Und das war seine Passion, seine Leidenschaft. Und das allein gab ihm Grund zur Freude. Du möchtest dich freuen? Auch freuen? Unabhängig von deinen Lebensumständen? Dann mache Christus zur höchsten Priorität deines Lebens. Diene ihm aus einem reinen und guten Herzen. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Freut euch, egal ob sie gut oder schlecht von euch reden. Nehemia ermutigte das Volk und rief, seid nicht bekümmert. Gibt es ja ein Lied davon, oder? Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. In Jesu heiligem Namen. Amen. Ich lade euch ein, gemeinsam das Unser Vater zu beten. Das Gebet, das uns der Herr, unser Herr, Jesus Christus selbst gelehrt hat. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, danke für euren Musikdienst. Wir singen drei Lieder, wenn ich das richtig verstanden habe.